Ich hoffe, dass ihr Freude an guten Büchern habt. Und manche, die wird man schon öfters lesen. Das geht mir so mit dem Buch von Philip Yancey, Der unbekannte Jesus. Er hat ein besonderes Thema, die Gegenüberstellung von Judas und Petrus. Ich habe das natürlich ein bisschen ausführlicher nachgelesen im Neuen Testament und das schien mir recht hilfreich für uns alle zu sein, die Gegenüberstellung von beiden, und das möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Also zuerst die Stellen aus dem Evangelium über Judas. Der Satan aber ergriff Besitz von Judas, genannt Iskariot, der zu den Zwölfen gehörte. Judas ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld dafür zu geben. Er sagte zu und suchte von da an nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Als die Stunde gekommen war, begab er sich, Jesus, mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte: Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragte einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun würde. Und dann: Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht uns das an? Deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Ein Apostel von Jesus erwählt. Er war auch der Kassenverwalter. Vielleicht gab es eine bestimmte Versuchung für ihn. Aber eigentlich war er ein Durchschnittsmensch, statt ein besonders Bösewicht. Er war auch kein eingeschleuster Spion, wie manche das sagen, dass er Jesus von vornherein verraten würde. Er war ein echter Apostel. Und das war schon zu einer Zeit, da die hohen Priester beschlossen hatten, Jesus zu töten. Und dieser Judas, der mit seinem Verrat, war eigentlich nur ganz von den anderen Treubrüchen im Ausmaß, aber nicht in der Sache schuldig. Die anderen Jünger, die sind ja auch weggelaufen, oder Petrus hat ja auch ihn verleugnet. Aber bei Judas, das war wohl etwas anders. Der Satan ergriff Besitz von ihm. Darüber gibt es keine Nachricht, wie das im Einzelnen geschieht, aber es war eine Tatsache. Viele Menschen haben darüber nachgedacht, haben sich Gedanken gemacht, wie das gekommen ist, warum der Judas das gemacht hat. Hier sind ein paar Ideen. Er war geldgierig. Er war einfach ängstlich und hat sich damit auf diese Weise den oberen Liebkind gemacht. Er war voller Ärger, weil Jesus so weich war und er konnte das nicht begreifen. Jesus sollte da plötzlich aufstehen und das Reich errichten. Oder er hoffte, Jesus zum Handeln zu zwingen, dass er endlich sein Reich errichten würde. Aber was auch immer in diesem Judas alles vorging, er endete in Verzweiflung und dann erhängte er sich. Eine schreckliche Geschichte. Ich habe eigentlich, soweit ich weiß, nie über den Judas gepredigt, weil ich gedacht habe, das ist also so etwas sehr schwierig, mit einem Apostel, der sich zum Verräter machte, herbeiließ. Und nun denken wir an Petrus, den können wir als den Ängstlichen bezeichnen. Das war er jedenfalls damals schon oder noch. Und dann, da gibt es ein paar Bibelstellen aus dem Lukas und anderen Evangelien. Jesus hat gesagt: Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt, und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Petrus saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen: Der war mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder leugnete er und schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten: Wirklich, du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus hatte ihn gewarnt, scheinbar vergeblich. Und die Apostel sind alle weggegangen, vielleicht außer dem Johannes, weil er sich da auskannte oder Bekannte hatte, nachdem Jesus gefangen war. Aber nun kam Petrus zum Hof des Hohen Priesters. Er dachte nicht, dass sie ihn damit konfrontieren würden. Aber das geschah. Und dann hat er ihn dreimal verleugnet. Ich kenne den Menschen nicht. Und er verfluchte sich. Und dann kam einer, das steht bei Johannes, der war verwandt mit dem Mann, dem er das Ohr abgehauen hatte, der Petrus. Und er sagte, ja, ja, du auch. Und dann bekam er eine noch größere Angst. Und dann krähte der Hahn. Das hatte Jesus ihm vorausgesagt. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hat sich wirklich geschämt. Und er hat geweint. Er war anders als Judas. Er hat sich echt umgekehrt. Und er konnte, so mehr schwierig das auch sein mochte, er konnte auf die Vergebung hoffen, weil Jesus ja ein wirklich liebevoller Herr war. Allerdings kommt dann nachher die Sache, von der wir am Anfang gelesen haben, dass Jesus ihn dreimal so fragte. Im Johannesevangelium, ich möchte das noch einmal kurz lesen, am Auszug. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Und dann nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge du mir nach. Das war auch eine harte Befragung, die den Petrus noch einmal an das Dreimalige erinnert, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Aber wir wissen das, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte, dann wurde er nach Pfingsten ein ganz anderer Mensch. Nicht ohne Fehler, aber er war doch ein wirklich geänderter Mensch, der sich am Ende seines Lebens sogar dem Märtyrertod unterzog, wie Jesus es ihm vorausgesagt hatte. Ja, also wie betrifft uns das? Gibt es eine mögliche Parallele? Nicht bestimmt eine direkte Beziehung zu den beiden Aposteln, aber denken wir daran etwas für uns. Wir könnten uns warnen lassen von dem Schicksal der beiden Apostel. Denn auch wir sind in der Gefahr, möglicherweise wie Judas aufzugeben. Ich lese aus dem Hebräerbrief. Da sagt der Schreiber, gebt acht, Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt einander jeden Tag, solange es noch heißt heute, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Denn an Christus haben wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten. Das geht uns alle an. Es ist eine Warnung für uns. Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Menschen, die plötzlich sehr krank werden oder die ihre Angehörigen verlieren oder ein Kind verlieren, die vielleicht um Wunder gebetet haben, dass sie erhalten bleiben möchten, aber vergeblich, oder die sonstige Führungen im Leben haben, Menschen, die arbeitslos werden, die Feindschaft in den Betrieben erleben müssen, die ihre Wohnung aufgeben müssen, oder die in der Gemeinde enttäuscht werden, von anderen Christen enttäuscht werden, hintergangen werden, oder noch schlimmer, die hungern müssen, die im Gefängnis landen oder die vielleicht mit dem Tod bedroht werden. Damit wir feststehen und nicht abfallen, sind wir wirklich gewarnt. Für uns alle, das geht uns alle an. Und dann ist noch ein zweiter Gedanke. Wir sind zwar angefochten und besonders in besonderer Weise gefährdet, aber wir haben doch einen barmherzigen Herrn, von dem jetzt im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 und 16 heißt: Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Das ist immer wieder eine gute Erinnerung. Als Sünder haben wir den Tod verdient und stattdessen dürfen wir leben. Wir wissen das von seiner Gnade. Wir wissen, dass wir Hilfe zur rechten Zeit bekommen. Es gibt uns allerdings manchmal schwere Prüfungen und Anfechtungen. Für unser Vertrauen werden wir hart angefochten. Aber wir sollten an Jesus denken, der so viel mehr für uns ausgehalten hat. Eine so viel größere Not hat er erlebt. Es ist gar nicht auszusprechen, wie viel. Und ich denke, das sollte uns motivieren zu einer tieferen Hingabe. Denn uns ist verheißen, dass das ewige Leben bei ihm uns winkt. Wir sind also motiviert, von ganzem Herzen ihm nachzufolgen. Ist jetzt noch nichts entschieden. Das Vertrauen muss bis zum Ende festgehalten werden. Jeder muss das gefordert von ihm, von jedem muss das gefordert werden. Es ist nicht eine Frage, zu welcher Gemeinde ich gehöre, sondern vor allem es geht um die Art meines Vertrauens zu ihm. Ob ich ihm so vertraue, dass mir das alles, was mir widerfährt, nicht gleichgültig ist oder jedenfalls es uns nicht zum Abweichen von Jesus bewegt. Das ist wirklich eine ganz merkwürdige Geschichte von zwei Menschen, von zwei Aposteln mit ganz verschiedenen Schicksalen. Wir wünschten etwas mehr von den Einzelheiten. Aber es geht letztlich für uns um die Frage, was Gott wer Gott ist, dass er die Liebe ist, in einer ganz anderen Art vielleicht, als wir uns das vorstellen. Aber das muss uns zuletzt prägen. Das soll uns wirklich entscheiden. Und dann werden wir den Versuchungen standhalten. Nur dann.
Amen. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen.